Ja, vielen Dank, liebe Musiker, dass ihr uns mit diesen Liedern in die Gegenwart Gottes gebracht habt. Und ich finde das so schön, dass Lieder uns Menschen ja auf eine andere Weise ansprechen als die verkopfte Predigt, die jetzt kommt. Aber dann wisst ihr schon mal Bescheid, was euch jetzt erwartet. Wir gehen heute in die dritte Runde. In die dritte Runde unserer Predigtserie Beziehungsweise. Und in der ersten Predigt ging es um diejenigen, die keine Beziehung haben oder vielleicht auch keine haben wollen. Letzte Woche ging es um diejenigen, die gerne eine haben wollen, sogar heiraten möchten und sich deshalb auf die Suche nach einem Gegenüber gemacht haben. Und heute geht es dann darum, gesucht und gefunden. Aber was sind wir uns eigentlich wert? Was sind wir uns vielleicht noch wert, wenn du schon 20, 30, 40 Jahre verheiratet bist? Einmal gefunden heißt ja nicht, dass dann alles perfekt ist und es dann nur noch besser wird. So eine Ehe habe ich zumindest noch nicht kennengelernt. Wenn jemand hier ist, meldet euch bitte nachher bei mir. Was sind wir uns wert? Um diese Frage soll es heute gehen. Und ich möchte euch einen kleinen Ausschnitt aus einem nicht unüblichen Abend von mir geben. Wenn ich abends mal nicht gerade hier in der Gemeinde bin, sondern zu Hause sitze, dann passiert oft Folgendes. Ich sitze mehr oder weniger geschafft auf dem Sofa. Ina, meine Frau, sitzt gerade natürlich nicht neben mir, weil wieder der Satz aus irgendeinem Zimmer kam: Mama, kannst du noch mal ganz kurz zu mir kommen? Klar. Ich sitze also alleine auf dem Sofa und immer wieder kommt dann eine ähnliche Frage. Was machen wir heute Abend? Ich gehe dann so meine Vorlieben durch. Ich könnte mir ein Buch schnappen. Ah, zu müde. Wir könnten was gucken. Lieber auch nicht zu oft. Wir könnten mal wieder irgendetwas spielen. Da habe ich eigentlich nie Lust drauf. Oder auf alles andere habe ich auch keine Lust. Und so sitze ich dann da und warte, bis Ina reinkommt und dann spielen wir das Ganze nochmal zusammen durch. Den Tag über hat man als Ehepaar in der Regel nicht so viel Zeit, gerade wenn Kinder dabei sind, um irgendwie Zeit miteinander zu verbringen. Und wenn es dann Abend ist, die Kinder im Bett sind, dann ist man irgendwie doch auch nicht mehr so motiviert, etwas zu tun, was einem selber etwas abverlangt, wo man investieren muss, was einen etwas kostet, ob jetzt finanziell oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, wir die Einzigen sind, denen es so geht. Vielleicht ist es bei dir etwas anders. Vielleicht ist es bei dir auch ein anderes Hobby. Du packst dir abends nicht ein Buch, sondern deine Laufschuhe oder Fahrradschuhe und bist dann einfach mal weg. Vielleicht verziehst du dich auch hinter irgendeinen Bildschirm und musst erst mal was ganz, ganz Dringendes erledigen und hupp, ist der Abend vorbei und man muss schon schlafen gehen. Ich glaube, viele von uns tendieren manchmal dazu, eher weniger Zeit, Geld, Energie in ihre Beziehung, in ihre Ehe zu investieren als nötig. Manchmal halt auch weniger als das. Und darum heute ganz bewusst die Frage, was sind wir uns wert? Was ist dir dein Ehepartner wert, dein Partner? Was ist er dir wert? Und diese Frage ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten. Zum einen besteht eine Ehe aus zwei Personen und das würden beide wahrscheinlich unterschiedlich beantworten. Und jedes Ehepaar würde diese Frage ja auch unterschiedlich beantworten. Wenn wir mal so eine sich wert sein Skala aufziehen würde, wäre das eine Ehepaar vielleicht hier, das andere da und das nächste da. Und wir müssten für jeden Punkt eigentlich gesondert schauen, wo sollten wir als nächstes drangehen, was investieren wir. Darum möchte ich eine andere Frage vorschalten. Wie werden wir uns mehr wert? Wie werden wir uns wieder mehr wert? Wie werden wir uns noch mehr wert? Darum soll es jetzt zunächst gehen. Und auf diese Frage habe ich in der Bibel eine Antwort gefunden. Eine Antwort, die aber gar nicht so leicht ist. Niemals leicht war in der Menschheitsgeschichte und heute, glaube ich, besonders schwierig ist. Diese Antwort stößt den einen oder anderen vor uns vor den Kopf und sie wird jedem von uns etwas abverlangen. Darum schauen wir mal in den Predigttext von heute rein. Wer eine Bibel hat, darf gerne schon mal aufschlagen, Epheser 5. Epheser 5, 21. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Wer jetzt versucht hat, in seiner eigenen Bibel mitzulesen oder auf seiner App, hat gemerkt, ich habe da was übersprungen. Ich habe was weggelassen zwischen dem ersten Vers und dem letzten. Das liegt daran, dass wir das nicht mögen, was dazwischen steht. Kann man nicht anders sagen. Wenn wir heute etwas davon hören, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll, ich weiß nicht, was bei dir passiert. Bei vielen gehen dann innerlich entweder die Rollläden zu oder das Messer wird gezückt. Bei all den Diskussionen über Geschlechterrollen, über Gender, sind solche Sätze, solche Bibelverse ein rotes Tuch für manche von uns und vor allem für die Gesellschaft. Und, das ist das viel größere Problem meiner Meinung nach, wir sind dann nicht mehr offen für das, was Gott durch Paulus an dieser Stelle sagen möchte. Und darum lassen wir das mal für einen Moment weg. Und wenn wir uns nur auf die Verse konzentrieren, die ich gerade vorgelesen habe, sind wir schon auf dem richtigen Weg. Denn Paulus fasst hier das zusammen, was er in dem ganzen Abschnitt zu sagen hatte. Also fangen wir nochmal von vorne an. Hier spricht er nicht zum Ehepaar. Hier spricht er zur Gemeinde in Ephesus allgemein. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Und je nach Bibelübersetzung fängt mit diesem Vers entweder schon all das an, was Paulus zu den Ehepaaren sagt, oder es gehört noch zu dem Abschnitt, den er davor angesprochen hat, zu dem Gedanken. Beides ist aber nicht so ganz richtig, denn Paulus verwendet diesen Vers, Vers 21, quasi als Brücke, als Überleitung von dem einen Gedankengang zum nächsten. Und darum ist es wichtig, einmal zu schauen, was sagt Paulus eigentlich direkt davor? Und das ist, glaube ich, ganz spannend für uns. Jeder, der Interesse daran hat, irgendwie mehr über den Heiligen Geist zu erfahren, was er tut, wie wir ihm mehr Einfluss geben können, der ist gerne eingeladen, die Verse davor zu lesen. Also Epheser 5 ab Vers 18. Paulus sagt dann nämlich, und ich fasse es nur zusammen, jeder, der mehr vom Heiligen Geist erfüllt werden möchte, sollte vier Dinge tun, die das begünstigen. Das erste ist, wir werden mit dem Heiligen Geist erfüllt, oder wir könnten es auch anders formulieren und sagen, wir geben dem Heiligen Geist mehr Einfluss in unserem Leben, indem wir uns gegenseitig mit Worten ermutigen. Das erste, gar nicht kompliziert, mit Worten gegenseitig ermutigen. Das zweite, indem wir ihn mit Worten und Gedanken anbeten. Das ist das Zweite. Und das Dritte, indem wir eine dankbare Haltung Gott gegenüber einnehmen. Und das Vierte ist dann genau dieser Vers, den wir zusammen besprochen haben. Ordnet euch einander unter. Wenn wir das tun, geben wir dem Heiligen Geist, so sagt es Paulus, mehr Einfluss in unserem Leben. Wenn wir das nicht tun, passiert das eben auch nicht. Aber wenn wir es tun, dann wird genau das passieren, was Paulus hier verspricht. Der Heilige Geist bekommt mehr Einfluss in unserem Leben. Und mit dieser Aufforderung spricht Paulus, wie ich es eben gesagt hatte, natürlich nicht nur die Ehepaare an. Denn in der Gemeinde in Ephesus saßen ja nicht nur Pärchen vor ihm, sondern es waren ganz unterschiedliche Menschen vor ihm. Da saßen Männer, Frauen, Kinder, Arme, Reiche, Sklaven, Sklavenhändler, Sklavenbesitzer. All diese Leute waren in der Gemeinde in Ephesus und Paulus schreibt diese Sätze und besonders Vers 21 an jeden Einzelnen in dieser Gemeinde. Jeder, wirklich jeder ist dazu aufgefordert, den anderen höher zu schätzen als sich selbst, ihn wichtiger einzustufen als sich selbst. Das verbirgt sich hinter diesem Wort unterordnen. Und er sagt das nicht nur zu Frauen, Kinder und Sklaven. Das wäre in der damaligen Zeit keine große Überraschung. Das wurde von ihnen erwartet, dass sie das tun. Sondern er sagt es genauso auch zu den Männern, zu den Reichen, zu den Sklavenbesitzern. Alle sollen sich allen anderen unterordnen. Und das zu verlangen, das zu schreiben, kam damals dem Ruf nach einer sozialen Revolution gleich. Damit stellt Paulus die ganze gesellschaftliche Ordnung der damaligen Zeit auf den Kopf. Jeder soll den anderen in den Mittelpunkt seines Lebens stellen. Jeder soll einen anderen in den Mittelpunkt seines Lebens stellen und damit eben nicht sich selbst. Das verbirgt sich dahinter. Und heute geht es um die Ehe. Darum wollen wir da noch mal genauer hinschauen. Und am Ende seines Abschnitts fasst Paulus das noch mal für die Ehepaare zusammen. Und da wollen wir jetzt noch mal drauf schauen. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Und jedes Mal, wenn Paulus in seinen Briefen von einem Geheimnis spricht, dann meint er etwas ganz Konkretes. Er meint etwas, was Gott vor Erschaffung der Welt schon geplant hatte. Dieser Plan hat sich dann aber durch eine ganze Zeit lang der Menschheitsgeschichte nicht offenbart. Und an irgendeinem Punkt der Geschichte offenbart Gott dieses Geheimnis und sagt den Menschen zu der Zeit, was er eigentlich damit gemeint hat, was eigentlich sein Plan war. So ein Geheimnis war zum Beispiel die Gemeinde. Das lesen wir am Anfang des Epheserbriefes. Die Gemeinde, nämlich das eigentliche Volk Gottes. Das ganze Alte Testament hindurch dachten die Israeliten und auch all diejenigen, die irgendetwas mit ihnen zu tun hatten, Gott meint, dass die Juden, also die biologischen Juden, sein Volk sind. Das auserwählte Volk Jahwes. Aber im Neuen Testament offenbart Gott dieses Geheimnis und sagt, nicht die Juden, die von Abstammung her Juden sind, sie gehören zu meinem Volk, sondern diejenigen, die aus Glauben hinter mir stehen, die mir nachfolgen, nicht nur mit dem Körper, nicht nur der Abstammung nach, sondern auch dem Geist nach, die gehören zu meinem Volk. Das heißt, das wahre Volk Gottes, und das ist das Geheimnis, das Paulus offenbart, ist nicht ein Volk aus Juden, sondern ein Volk aus Juden und Nichtjuden. Das ist das Geheimnis. Und ein ähnliches Geheimnis offenbart Paulus jetzt an dieser Stelle. Er sagt, das, was hier steht, das, was Gott ganz am Anfang zu Adam und Eva gesagt hat, und er zitiert hier aus 1. Mose 2, dahinter verbirgt sich auch ein großes Geheimnis. Ein großes Geheimnis. Und dieses Geheimnis hat Gott jetzt Paulus offenbart. Und er gibt es an die Gemeinde in Ephesus weiter. Bis jetzt haben die Juden und auch die Christen diesen Vers aus 1. Mose 2 so verstanden, dass Gott hier einfach über Ehemann und Ehefrau redet. Oder Mann und Frau. Und wenn sie heiraten, werden sie eine Einheit. Sie werden eins. Und Gott offenbart hier, dass es ihm um mehr geht als das. Und das sehen wir im nächsten Vers. Ich bin überzeugt, schreibt Paulus weiter, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch. Aber lasst uns erstmal beim ersten Satz stehen bleiben. Ich bin überzeugt, dass hier, also in diesem Zitat aus 1. Mose 2, von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Was Paulus damit sagt, ist eigentlich, dass dieser Plan Gottes von Anfang an, bevor Adam und Eva auf der Welt waren, von Anfang an war, dass Jesus und Gemeinde irgendwann mal eine Einheit werden. Und daran hat er schon gedacht, als er zu Adam und Eva gesagt hat, wenn Mann und Frau zusammenkommen, heiraten und eine Einheit bilden werden, ist das genauso wie die Einheit aus Jesus und seiner Gemeinde. Die weltweite Gemeinde und Jesus sind eins. Sie gehören unzertrennlich zusammen, für alle Zeit, sogar über den Tod hinaus. Jesus ist der Kopf, das Haupt, sagt Paulus. Er ist der Kopf und wir, die Gemeinde, sind der Körper. Und genauso wenig, wie wir uns heute einen Körper ohne Kopf oder andersherum vorstellen können, gibt es auch nicht mehr Gemeinde ohne Jesus oder Jesus ohne Gemeinde. Es ist eine untrennbare Einheit. Und in Vers 33 kommt Paulus dann auf das Ehepaar zu sprechen und sagt, doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich, also auch dich und mich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Timothy Keller, einer meiner Lieblingspastoren und Autoren, hat das sehr treffend auf den Punkt gebracht, was Paulus hier sagt. Und ich habe euch ein Zitat von ihm mitgebracht. Wenn Gott bei der Einsetzung der Ehe bereits an das Evangelium von Jesus, der die Welt erlösen würde, dachte, dann kann die Ehe nur in dem Maße funktionieren, wie sie sich dem Muster der sich selbst hingebenden Liebe Gottes in Christus nähert. Sehr verschachtelt, ich lese ihn nochmal vor. Wenn Gott bei der Einsetzung der Ehe bereits an das Evangelium von Jesus, der die Welt erlösen würde, dachte, dann kann die Ehe nur in dem Maße funktionieren, wie sie sich dem Muster der sich selbst hingebenden Liebe Gottes in Christus nähert. Und hier sind wir, glaube ich, beim Kern und Herz des Gedankens angekommen, den Paulus an dieser Stelle weitergeben will. Die Verbindung und die Einheit zwischen Jesus und der Gemeinde ist ein Beispiel dafür und dient unseren Ehen, allen christlichen Ehen, als Vorbild. Es ist ein Ziel, ein Vorbild, dem wir nachkommen sollen. Jesus hat sein Leben für die Gemeinde aufgegeben. Und die Gemeinde gibt ihr Leben darum für Jesus auf. Und das überträgt Paulus auf Mann und Frau in der Ehe. Der Ehemann gibt sein Leben für die Ehefrau auf. Und darum gibt die Ehefrau ihr Leben für ihren Mann auf. Und genau das ist es, was uns heute und den Menschen in der ganzen Menschheitsgeschichte so viel abverlangt. Das biblische Eheverständnis geht davon aus, dass beide Ehepaare den anderen in den Mittelpunkt ihres eigenen Lebens stellen. Den anderen, nicht sich selbst. Der andere steht im Mittelpunkt seines Lebens. Und jemand anderen als sich selbst in den Mittelpunkt des eigenen Lebens zu stellen, ist für unsere Gesellschaft eine Dummheit und für die Meinungsmacher ein Ärgernis. Aber wenn wir uns das in unseren Ehen nicht vornehmen, dann wird es ganz, ganz schwer mit dem sich mehr wert werden. Und dazu kommt noch, dass diese Aufgabe ja eigentlich für uns Menschen viel zu groß ist. Wir können es eigentlich nicht. Von Natur aus widerstrebt alles gegen diesen Gedanken, jemand anderen in den Mittelpunkt meines Lebens zu stellen. Das will der Mensch eigentlich nicht. Das wollen wir nicht von Natur aus. Aber genau darum hat jeder Christ, hast du als Nachfolger oder Nachfolgerin Jesu, auch den Heiligen Geist in dir. Der Heilige Geist will das in dir bewirken. Und eine kleine Ergänzung an der Stelle, der Heilige Geist und Jesus selbst, Sie wissen ja aus dieser Einheit zwischen Jesus und Gemeinde, dass es nicht immer gut läuft, dass der andere nicht immer ihn, also Jesus, in den Mittelpunkt ihres Lebens stellt. Diese Enttäuschung, die wir auch wahrscheinlich aus unseren Beziehungen kennen, die kennt Jesus und der Heilige Geist genauso. Und darum kann er mitfühlen und uns unterstützen, diese Eigenschaft trotzdem oder die ganze Zeit auszuleben. Und was denkt ihr, wie wertschätzend und liebevoll das auf euren Partner wirkt, wenn er merkt, dass ihr ihn in den Mittelpunkt eures Lebens stellt? Das wird, glaube ich, ganz viel im anderen bewegen. Und ich glaube, das sprengt sogar die Sich-Wert-Sein-Skala. Das ist etwas, was Menschen unmöglich ist, aber durch den Heiligen Geist eben möglich wird. Und dann, und das ist wichtig, und dann fällt es dem Partner auch viel leichter, dich oder den anderen in den Mittelpunkt seines eigenen Lebens zu stellen und sein eigenes Leben aufzugeben. Aber, und das ist ganz wichtig, ohne den Glauben, ohne den Heiligen Geist wird das nichts. Sind wir zum Scheitern verurteilt. Aber genau das will er in uns bewirken, in uns hervorbringen als Frucht seiner Anwesenheit in unserem Leben. Und ich glaube, aus diesem Grund ist Ehe oder Beziehung allgemein auch immer wieder ein Katalysator oder ein Verstärker von einem Reifeprozess. Reifeprozess sowohl auf unserer charakterlichen, persönlichen Ebene, aber auch unser geistlicher Reifeprozess wird durch die Ehe verstärkt. Denn wir sind ja in der Ehe fast schon, ich sag's mal böse, gezwungen, die Bedürfnisse des anderen, seine Vorstellung mehr in den Mittelpunkt zu stellen, als es uns lieb ist. Und wenn dann Kinder dazukommen, potenziert sich das Ganze noch. Ich hätte noch einiges zu diesem Reifeprozess durch oder in der Ehe zu sagen, aber wir wollen ja gleich noch das Abendmahl zusammen feiern. Darum komme ich langsam zum Ende. Betonung liegt auf langsam. Wir haben die Frage besprochen, wie werden wir uns mehr wert? Wie werden wir uns mehr wert? Und die Antwort ist, indem wir die Einheit und die Liebe, indem wir die Einheit und die Liebe zwischen Jesus und der Gemeinde zum Vorbild für unsere Ehe nehmen. Die Liebe und die Einheit zwischen Jesus und der Gemeinde zum Vorbild für unsere Ehe nehmen. Und ich möchte euch drei ganz konkrete Schritte an die Hand geben, die dabei helfen könnten, dieser Antwort auch ein bisschen mehr Fleisch zu geben, es in den Alltag eures Ehelebens hineinzubringen. Der erste Punkt ist, überlege dir, was das Geheimnis für dich und deine Ehe bedeutet. Ich habe es jetzt einfach mal so schnell runtergerattert in der Predigt. Nimm dir noch mal Zeit, lies den Text aus Epheser 5 ab Vers 21 und überlege dir ganz konkret, was bedeutet das eigentlich für mich, für meine Ehe? Jesus hat sein Leben für die Gemeinde gegeben und die Gemeinde gibt ihr Leben darum für Jesus hin. Und darum ist die Frage für dich, für euch als Ehepaar, wie sehr prägt diese Haltung deine Haltung dem Partner gegenüber? Wie sehr prägt diese Haltung deine Haltung deinem Ehepartner gegenüber? Wenn du jetzt merkst, die prägt mich gar nicht so sehr, dann ist der zweite Schritt genau für dich. Rede viel mit Gott über deine Ehe. Rede viel mit Gott über deine Ehe. Egal, ob du gerade im siebten Himmel schwebst, weil alles super läuft, oder ob du tief enttäuscht bist. Ob dein Partner dir gerade mit Liebe und Ehrerbietung begegnet oder nur mit der kalten Schulter. Rede viel mit Gott über deine Ehe. Was dir daran gefällt, was dir vielleicht auch gerade schwerfällt. Wie gesagt, Jesus ist auch nicht immer glücklich mit seiner Gemeinde. Er kann uns nachvollziehen. Darum rede mit ihm über deine Ehe, egal wie es gerade läuft. Und ich habe es jetzt mehrfach betont, rede viel mit ihm über deine Ehe, dann wird er auch viel bewirken. Da bin ich mir sicher. Wenn wir viel im Gebet über unsere Ehe mit ihm reden, wird er auch viel bewirken. Und der letzte Schritt, redet zusammen über eure Ehe. Redet zusammen über eure Ehe. Wir sind es alle gewohnt, ob wir Schüler sind, Studenten oder im Berufsleben stehen, irgendwann mal innezuhalten und zu resümieren. Warum machen wir das so selten in unseren Ehen? Lasst uns da auch mal innehalten und resümieren. Wir können uns Fragen stellen wie, wie geht es dir in unserer Ehe? Wann hast du das letzte Mal deinen Partner gefragt? Was läuft gerade gut bei uns? Was läuft gar nicht so gut? Und in der Regel gibt es pro Ehepaar mindestens einen, der in diesen Situationen emotional wird. Also haltet ein paar Taschentücher bereit. Aber in manchen Ehen reden die Ehepartner oder ein Ehepartner eher mit Dritten über die Ehe als mit dem Ehepartner oder mit Gott selbst. Das sollte nicht so sein. Klar, wenn dein Ehepartner in solchen Gesprächen gar nicht mehr mitredet, gar keinen Bock drauf hat, dann kann ich es ein Stück weit nachvollziehen. Aber gib nicht auf, wage einen neuen Versuch, rede viel mit Gott über deine Ehe und dann versuch es nochmal bei deinem Partner und erwarte, dass Gott etwas bewirkt hat. Und wenn wir diese Schritte nicht nur einmal gehen, sondern immer wieder, dann werden wir uns als Ehepaar Stück für Stück immer mehr wert. Und dann, wo führt das hin? Was ist das Ziel? Was sind wir uns dann hoffentlich irgendwann wert? Und die Antwort aus dem Predigttext ist, glaube ich, ganz eindeutig. Ich bin meinem Partner dann irgendwann mich selbst wert. Ich bin meinem Partner mich selbst wert, dass ich mein Leben für ihn aufgebe. Unabhängig davon, ob er das auftut. Aber dann bin ich ihm mich selbst wert, mein Leben. Und das ist das Ziel und das Potenzial jeder christlichen Ehe. Und das ist aber nur möglich, und das dürfen wir niemals vergessen, ist nur möglich, wenn das der Heilige Geist in uns drin schenkt, wir auf seine Kraft, auf seine Liebe vertrauen und dann in dieser Kraft vorwärts gehen. Und stellt euch vor, das ist mein letzter Gedanke, stellt euch vor, was es bedeuten würde, wenn wir als ganze Gemeinde hier vor Ort und auch hier zu Hause, wenn wir als ganze Gemeinde anfangen, mit dieser Haltung alle Beziehungen zu leben, nicht nur unsere Ehen, sondern alle Beziehungen in unserem Umfeld, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Verein, dort, wo du Menschen begegnest. Wenn wir diese Haltung an den Tag legen, wird, glaube ich, ganz Großes möglich sein. Denn als Christen sind wir dazu herausgefordert, und das stand in Vers 21, dass wir uns gegenseitig unterordnen. Nicht nur dem Ehepartner, sondern jedem anderen in der Gemeinde. Stellt euch vor, wir würden das leben als Gemeinde. Was wäre dann möglich? Wie würde sich das Klima in unserer Gemeinde verändern? Aber es geht nicht nur um uns, unser christlicher Club, die wir hier zur Gemeinde gehören, sondern als Christen haben wir ja genauso auch den Auftrag, alle Menschen um uns herum so zu lieben wie uns selbst. Und da sehen wir, dass der Kreis sich schließt. Das ist eine Eigenschaft, eine Haltung, die Jesus und die Apostel durch das ganze Testament hindurch für uns als Christen, als Gemeinde, als Ziel und Vorbild hinstellen. Lasst uns also nicht nur als Ehepartner, sondern auch als ganze Gemeinde diesem Ziel und diesem Vorbild nachjagen. Egal, ob du verheiratet bist oder es nicht mehr bist. Egal, ob du glücklich bist in deiner Ehe oder nicht. Egal, ob du gerne verheiratet wärst oder froh bist, dass du es nicht bist. Lasst uns danach streben, dem nachjagen, diese Haltung und dieses Vorbild in all unseren Beziehungen zu leben. Und dann werden wir sehen, dass die Kraft des Evangeliums, und es ist eine unglaubliche Kraft, dass die Kraft des Evangeliums in uns, in unseren Ehen, in unseren Familien, in unserer Gemeinde und in unserem Umfeld zu strahlen beginnt. Und das können wir nur tun. Wir können nur andere Menschen in unseren Mittelpunkt stellen, weil Jesus es mit dir getan hat, weil er uns als Gemeinde in den Mittelpunkt seines Lebens gestellt hat und uns jetzt dazu befähigen möchte, das bei anderen zu tun. Lasst uns dem nachjagen. Und wenn wir einmal hinfallen, wieder aufstehen und es neu versuchen. Der Heilige Geist hat unendliches Kraftpotenzial und das will er dir und mir geben. Amen.